Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Universität Jena.
Herzlich willkommen bei Kopfkompass, dem Psychologie-Podcast der Universität Jena. Wir sitzen in unserer EEG-Kabine. Ich sitze hier zusammen mit Fabian Rottstedt.
Hallo.
Hallo. Mein Name ist Ilona Kreu. Und wir sprechen heute über Zwangsstörungen und das geht schon ganz super los. Ich bin nämlich völlig verwirrt, Fabian. Ich sitze auf der falschen Stelle. Ja, wir haben ja hier so jetzt seit einer Weile uns miteinander eingegroovt und es stellt sich auch ganz schnell so eine Sitzordnung irgendwie raus. Ja, immer wenn sich Leute mehrmals treffen und eigentlich sitzt du immer da, wo ich sitze und heute hast du dich woanders hingesetzt und es hat mich sofort verwirrt.
Ja, es ist so schwierig, wenn man an Dinge gewohnt ist.
Ja.
Das dann umzustellen.
Ja, ja. Ne? Und dann merkt man irgendwie erstmal, wie verhaftet man so ist. Es stört mich übrigens immer noch. Also wir sitzen ja jetzt schon seit einer halben Stunde hier. Und ich versuche mich dran zu gewöhnen, wie sich das denn eigentlich so von deiner Perspektive aus anfühlt. Und es ist natürlich völlig egal, auf welcher Seite ich hier eigentlich sitze. Und es offenbar fällt dir das übrigens leichter. Also mindestens beschwerst du dich nicht so wie ich. Aber da merke ich erst mal, wie verhaftet ich so bin in meinen Routinen und wenn sich etwas ändert, dann merke ich das.
Was für eine super schöne Einleitung. Es sind so viele Stichpunkte gefallen, die auf Zwang ja irgendwie zutreffen.
Schon, ne?
Verhaftung, automatisch, Gewohnheiten.
Dann fangen wir doch sofort an. Sag mal, Fabian, was ist denn eigentlich eine Zwangsstörung?
Oh, ich glaube, bevor wir anfangen, müssen wir doch unseren Fact-Check
Du hast recht.
Präsentieren.
Du hast recht. Hast du was mitgebracht?
Genau, ich habe einen Fakt mitgebracht. Und zwar, wir werden heute ja vor allem erstmal so eine allgemeine Einführung geben und uns beispielsweise über Diagnostik unterhalten. Und es hat sich jetzt in der neuen Klassifikation psychischer Erkrankungen im ICD-11 ja so ein bisschen was geändert bei den Zwangsstörungen. Und ich stelle den Fakt in den Raum, dass jetzt auch die Hypochondrie, also die Angst an einer bestimmten Erkrankung zu leiden, jetzt auch zu den Zwangsstörungen gehört neuerdings.
Na dann, schauen wir doch mal.
Schauen wir doch mal, ob das stimmt.
Das werden wir im Laufe der Folge rausfinden. Vorher fangen wir doch ganz basal an. Ich habe ja ganz am Anfang, so in unserer allerersten Folge mal von meinem Freund oder Kumpel gesprochen, der seine Wäsche immer mit schön sortiert, farblich sortierten Wäscheklammern aufhängt. Da haben wir ja schon damals festgestellt, wenn er da nicht allzu sehr drunter leidet, dann ist es wahrscheinlich keine psychische Störung, die er hat, sondern eher ein Spleen. Aber sag mal, was ist denn jetzt eine Zwangsstörung?
Genau, und da haben wir die Definition nach genau der internationalen Klassifikation von Erkrankungen in ihrer 11. Ausgabe mitgebracht. Und da sind Zwangsstörungen und verwandte Störungen definiert als eine Gruppe von Störungen, die sich durch wiederholende Gedanken und Verhaltensweisen kennzeichnen. Und von denen man eben annimmt, dass sie in der Entstehungsgeschichte und in wichtigen diagnostischen Kriterien eine starke Ähnlichkeit aufweisen. Mhm. Aber das Zentrale sind eben die sich wiederholenden Gedanken und Verhaltensweisen.
Das heißt, ich verhalte mich irgendwie immer wieder ganz ähnlich. Ich denke irgendwie immer wieder an die gleichen Sachen.
Ja, genau. Okay. Mhm. Und wenn man da jetzt einen Freund nehmen würde, wäre das ja erstmal eine sich wiederholende Verhaltensweise.
Mhm.
Ne? Also immer wieder die Klammern farblich sortiert
zu
nehmen. Aber wenn man das sich wiederholende Verhaltensweisen, kann man ja auf wahnsinnig viele Dinge anwenden. Mhm. Beispielsweise sich immer wieder in der gleichen Sitzordnung hinzusetzen. Das heißt, da fällt schon auf, das wäre irgendwie ein ganz schön weit gefasster Begriff.
Ja.
Das muss man also noch näher definieren. Und deswegen ist zusätzlich zu diesen sich wiederholenden Verhaltensweisen und Gedanken noch wichtig, dass häufig Zwangsvorstellungen auftreten, aufdringliche Gedanken, aufdringliche Grübeleien, die im Mittelpunkt dieser Erkrankungen stehen. Und diese aufdringlichen Gedanken und Grübeleien werden eben von den sich wiederholenden Verhaltensweisen begleitet.
Ja.
Macht es das jetzt schon eindeutiger?
Ja, das ist schon noch ganz schön schwammig, ne?
Ja.
Und Ich hänge auch gerade daran, dass bei einer Zwangsstörung, so wie man sich klassisch eine Zwangsstörung vorstellt, werden die Leute ja unglaublich unruhig, wenn man versucht, diesen Zwang zu unterbrechen oder eine Verhaltensweise oder eine Wiederholung zu unterbrechen. Das heißt also, wenn mein Kumpel seine Wäsche aufhängt und dann schlüpft da irgendwie doch mal eine Klammer rein, die hat plötzlich die falsche Farbe, dann müsste er vielleicht seine komplette Wäsche wieder ganz von vorne aufhängen, sodass das auch wirklich jetzt ordentlich farblich sortiert ist. Oder im Zweifelsfall sogar nochmal ganz komplett von vorne waschen. Ja, den ganzen Vorgang wirklich von vorne aufrollen. So, das wäre ja so die klassische Zwangsstörung, die man so hätte. Und dann, ja, auch was du sagtest, diese Grübeleien. Also häufig haben ja diese Verhaltensweisen auch eine Funktion. Ich mache das eben, ich hänge meine Wäsche auf diese und jene Variante auf, weil wenn ich das nicht mache, passiert irgendwas ganz Bösartiges. Weiß ich nicht, ne? Dann stürzt irgendwas ein, dann wird mir irgendwas passieren, dann kommen meine Eltern zu Schaden oder,
ja,
oder was auch immer.
Genau, ne? Also ich habe irgendwie eine Befürchtung, was könnte passieren, wenn ich das nicht so mache. Oder wenn ich das nicht so mache, dann löst es bei mir einfach so starkes Unwohlsein aus, dass ich das gar nicht aushalten kann.
Ja.
Ne, und das ist ja quasi schon so die emotionale Komponente.
Ja.
Und das kann Unwohlsein sein, das kann Angst sein, das kann auch Ekel sein. Und weil dieser Zustand so unaushaltbar ist, muss man dann eben das Zwangsverhalten oder das Ritual ausführen, um das zu reduzieren.
Ja, ja. Es kann auch Schuld sein, ne? Also das ist was, was so die Tiefenpsychologen immer besonders interessiert, dass ich dann so eine neutralisierende Sache mache, um von meinen Schuldgefühlen wegzukommen. Beispielsweise mir eben die Hände waschen. Diese Definition, die du gerade so vorgelesen hast, die ist ja relativ grob noch. Und ich glaube, die ist auch so grob, weil die eben so oben drüber steht über dem Zwangsstörungen und verwandten Störungen. Das heißt, die ist eben so grob, um da alles irgendwie rein zu inkludieren. Wollen wir vielleicht mal reinschauen, was gehört denn alles so zu den Zwangsstörungen dazu?
Das ist ganz spannend, dass ich da also vom ICD-10, was ja in Deutschland tatsächlich aktuell noch gilt, und jetzt das Neue ist dann das ICD-11, was dann gelten soll, dass sich da tatsächlich einiges geändert hat. Denn im ICD-10 waren bisher so die Zwangsstörungen drin.
Ja.
So wie sie jetzt auch im ICD-11 in diesem Kapitel einfach drin ist, so die klassischen Zwangsstörungen.
Mir wird ja auch gleich ein Patient einfallen, ne?
Ja.
Aber so an sich ganz klassisch, ne, ist Waschzwang gehört da rein. Also, ich muss mir die Hände waschen, ich muss mich duschen und so weiter. Ich hatte mal eine Patientin, die hat sich 10-mal am Tag geduscht. Das macht natürlich auch, also zum einen braucht man damit einfach viel Zeit, wenn man sowas tut. Zum anderen verursacht es eine ganz schöne Wasserrechnung. Das macht auch die Haut tatsächlich nicht gesünder, wenn man sowas macht. Und die ist da aber auch nicht drüber weggekommen. Oder Kontrollzwang. Da hatte ich jetzt auch einen Patient gehabt, der muss halt jedes Mal kontrollieren, ob er die Türe auch wirklich abgeschlossen hat. Das kennen wir ja alle so in niedrigen Ausprägungen. Ihm ist es dann so gegangen, dass er eben auf Arbeit gefahren ist. Der hatte jetzt auch einen ganz schönen Arbeitsweg gehabt. Dann war er auf Arbeit und bis dahin hat sich der Druck aber so stark aufgebaut, habe ich meine Tür wirklich zugeschlossen oder nicht, dass er dann also von Arbeit auch wieder zurückgefahren ist nach Hause. Nochmal geschaut hat, habe ich meine Tür jetzt wirklich zugeschlossen. Gut, dann hat es Woche erleichtert, fährt wieder zurück auf Arbeit und im allerschlimmsten Fall fällt ihm dann ein, aber habe ich mich jetzt geirrt oder habe ich es wirklich zugeschlossen? Und er fährt vielleicht sogar nochmal wieder zurück.
Ja. Ja, genau. Also genau, wichtig ist immer, sich diesen qualitativen Unterschied nochmal bewusst zu machen, den es da gibt zwischen dem normalen, ich habe jetzt, war gerade so im Stress und habe die Haustür zugeschmissen und bin mir gerade nicht sicher, habe ich jetzt zugeschlossen oder nicht, und laufe dann vielleicht nochmal die Treppe hoch, um zu gucken.
Ja.
Denn das ist, also das ist auch eine Frage, die, finde ich, Patienten immer mal stellen, ne? Habe ich da jetzt schon einen Zwang? Und da gibt es ja auch diagnostische Kriterien, die so klar machen, dass es schon einen erhöhten Aufwand machen muss im Tag. Ne, da liegt das Kriterium, lag zumindest im ICD-10, ich weiß jetzt nicht, wie es in der 11 ist, lag so bei einer Stunde.
Ne? Genau.
Ne, also, dass das so eine Stunde Aufwand am Tag macht.
Ja.
Dass jetzt also das einmalige Zurückgehen, das zählt quasi nicht.
Genau.
Oder genauso Hände waschen. Ne? Das hat dann meistens schon Ausmaße, wo man wirklich sagt, oh, Das ist viel, ne? Also 50 Mal beispielsweise.
Mhm.
Gibt auch noch häufiger.
Mhm, genau, das ist in der ICD-11 auch immer noch genauso.
Ja.
Da gibt es auch immer noch dieses so als Richtwert, eine Stunde am Tag bin ich wirklich nur mit meinem Zwang beschäftigt. Wenn man sich das so überlegt, wenn ich eine Stunde am Tag mich damit beschäftigen würde, Klavier spielen zu lernen, dann würde ich aber nach einem Jahr relativ gut spielen können.
Ja.
Aber der Zwangspatient ist eben damit beschäftigt, zurückzufahren, sich zu waschen, seinen Schrank auszuräumen, alle Gläser daraus zu putzen, vielleicht auch mitten in der Nacht, weil einem dann einfällt, es könnte irgendwo nochmal staubig sein und alles wieder einzuräumen und so weiter.
Und ich finde auch immer wichtig, dass es also die Leute haben kein Intelligenz- oder Aufmerksamkeits- oder Konzentrationsproblem.
Mhm.
Ne? Klar ist dein Patient sich irgendwie unsicher, habe ich das jetzt zugeschlossen oder nicht?
Mhm.
Aber das kann eben auch sein, dass ich das jetzt schon 25 Mal überprüft habe und ich bin mir dann immer noch unsicher. Und das macht einfach deutlich, das ist ein emotionales Problem, kein kognitives.
Ja. Und es ist ja auch bei den allermeisten Zwangsstörungen so, dass das eine sogenannte ich-dystone Störung ist. Das heißt, ich weiß, dass das, was ich tue, sinnlos ist. Wenn ich meinen Patienten frage, wie stehen sie denn selber dazu, dass sie jetzt eben zurückfahren, mehrmals um die Wohnungstür wieder zuzuschließen, dann sagt er, ich weiß, es ist völliger Quatsch, was ich da mache, aber ich kann es einfach nicht lassen. Ich würde es gerne lassen, aber ich wäre mir dann so unsicher, ich muss einfach nochmal zurückfahren.
Ja, und da, ne, da spiegelt sich so dieses vom Anfang wieder so aufdringliche Gedanken.
Mhm.
Ich versuche mich eigentlich dagegen zu wehren, gegen diese Vorstellung, ich habe da vielleicht nicht richtig zugeschlossen, aber ich kann es irgendwie nicht so richtig und dann gebe ich halt doch nach und fahre dann zurück, um nochmal zu prüfen.
Genau, ja. Ja, und diese Verhaltensweise, die man da macht, das so dieser Begriff neutralisieren, die neutralisiert also den Gedanken, ich hätte nicht zugeschlossen, es könnte jemand bei mir einbrechen, es könnte jemand alle meine wichtigen Dokumente wegnehmen oder die Erinnerungen, an denen ich so hänge, könnte jemand in meine Privatsphäre eindringen. Das sind so die Sachen, die da dahinter stehen. Oder bei einer anderen Patientin, die ich gerade so im Kopf habe, die eben wirklich auch nachts aufsteht, um ihren kompletten Schrank auszuräumen, dann dort alle Gläser rauszunehmen, diese Gläser zu polieren und wieder reinzuräumen, wo die meisten von uns sagen würden, das ist eine Tätigkeit, also die mache ich unglaublich ungerne. Die macht sie jetzt auch nicht wahnsinnig gerne, aber das muss sie tun, um dieses Gefühl loszuwerden, dass sie selber schmutzig sein könnte, dass sie liederlich sein könnte, dass sie eine Person sein könnte, die nicht sauber, ordentlich ist. Da braucht sie quasi diese externe Bestätigung, dass in ihrer Wohnung wirklich alles picobello ist.
Das würde dann so in den Bereich Ordnungszwang fallen,
mhm.
wo ja auch dein Beispiel vom Anfang mit den farblich sortierten Klammern wahrscheinlich, wenn man es jetzt pathologisieren wollen würde, würde es da reinfallen.
Genau.
Ordnungszwang.
Genau.
Es gibt noch Wiederhol- oder Zählzwänge.
Oh ja, Zählzwänge sind auch was Schönes, weil die sieht man ja quasi gar nicht.
Genau. Ne? Ja. Also das Patientinnen im Kopf bestimmte Dinge zählen.
Mhm.
Häufig, weil das eben so ein Sicherheitsgefühl irgendwie gibt, ist so meine Erfahrung. Aber selbst, ich habe häufig, also so aus den klinischen Beispielen, die mir da einfallen, war das auch häufig so, dass diejenigen mir gar nicht so genau sagen konnten, warum eigentlich.
Ja.
Dass das irgendwann mal angefangen hat und sie machen das halt.
Ja.
Einfach, weil es, und wenn sie es nicht machen, dann macht es unsicher und macht so Unwohlsein.
Genau, beziehungsweise was manchmal auch dahinter liegt, ist so ein magisches Denken. Also wenn ich dieses und jenes nicht tue, also zum Beispiel, das kennen ja die meisten von uns, ja, ich fahre auf eine Ampel zu und wette mit mir selber, schaffe ich es denn jetzt bei der Ampel noch durchzukommen, wenn die grün ist oder nicht? Und dann fahre ich vielleicht ganz, ganz langsam und dann schaltet die um, wenn ich es geschafft habe. Oder ich zähle jetzt bis 5 und wenn ich bis 5 gezählt habe, dann ist die Ampel grün. So, das sind ja so Spiele, die der eine oder andere mit sich selber schon rein aus Langeweile macht, wenn man an der Ampel steht.
Kinder das, total gerne.
Und Kinder auch, genau. Mit dem magischen Denken auch dahinter, ich kann das beeinflussen, was da jetzt passiert. Oder wenn ich das richtig gemacht habe, dann geht auch das Fußballspiel gut, was ich heute Nachmittag habe. Oder dann wird meine Oma aus dem Krankenhaus wieder entlassen. Ja, Und diese Verknüpfungen, also ich kann etwas beeinflussen, ich kann etwas tun in einer Welt bei Sachen, die ich ansonsten nicht beeinflussen kann, das steckt so meiner Erfahrung nach schon manchmal bei diesen Gedankenzwängen dahinter. Ich versuche hier irgendwas zu kontrollieren und wenn mir das gelungen ist, ist letzten Endes auch ein bisschen wie ein Gebet, ne? Wenn mir das gelungen ist, jetzt hier diese Aufgabe in meinem Kopf zu erfüllen, dann erhöht das die Chancen, dass mein Partner gesund wird, dass der und derjenige sich vielleicht in mich verliebt oder was auch immer sonst passiert, worauf ich eigentlich keinen Einfluss habe.
Ja. Das sind jetzt also vor allem, bis jetzt vor allem so Verhaltenszwänge. Es gibt ja noch Zwangsgedanken. Mhm. Ne? Beim Zählen könnte man sagen, es könnte so beides sein.
Mhm. Mir würde dazu ein Beispiel einfallen. Das ist gar nicht so selten, wird aber recht selten besprochen. Wenn man Mutter oder auch Vater von einem neugeborenen Kind ist, gibt es manchmal die Befürchtung, die sich einfach so im Kopf manifestiert, ich könnte diesem Kind etwas antun. Oder das Kind könnte aus meiner Unachtsamkeit heraus von der Wickelkommode runterrollen. Oder hier liegt nebenan die Schere, ich könnte diese Schere nehmen und meinem Kind etwas tun. Und das ist ein aggressiver Impuls erstmal, der sich da in dem Gedanken manifestiert. Und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, dass man so einen aggressiven Impuls hat, der da erstmal kommt, weil so ein Kind natürlich wahnsinnig niedlich und süß und aber eben auch schon ziemlich nervend ist. Also das stellt ja das ganze Leben auf den Kopf. Wenn ich jetzt sehr erschrecke davor, dass ich diesen Impuls in mir habe, denke, um Gottes Willen, habe ich das jetzt wirklich gedacht? Könnte ich das vielleicht auch tun? Ja, also nicht nur denken, sondern vielleicht auch tun. Dann muss ich anfangen, mich davor zu beschützen, so Dinge zu machen. Dann fange ich also an, mein Kind nur noch unten zu wickeln, alle Scheren aus dem Haushalt rauszuräumen und so weiter. Das ist eine Sache, worunter Mütter, meistens betrifft es dann Mütter, massiv leiden. Hat auch gar nichts damit zu tun, dass diese Mütter ihrem Kind wirklich was antun würden, sondern eher was damit, dass sie sehr davor erschrecken, was sie denn für Gedanken mit sich rumtragen. Und aufgrund des Erschreckens dann auch der Gedanke so wichtig wird. Das ist so wie, wenn ich davor erschrecke, an einen rosa Elefanten zu denken und deshalb also versuche, gar nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Und je mehr ich nicht an einen rosa Elefanten denken will, desto mehr denke ich halt an einen rosa Elefanten.
Okay. Ich würde sagen, damit haben wir so die typischen Zwangsstörungen ganz gut beschrieben und umrundet.
Ich würde vielleicht noch mal kurz sagen, wie häufig die so sind. Ja. Ne? So diese ganz klassischen, typischen Zwangsstörungen sind gar nicht so oft, weil ja die Kriterien auch recht streng sind. Schon dieses Zeitkriterium mit dieser Beschäftigung, eine Stunde am Tag, so in etwa, man schätzt so 1% der Bevölkerung als Punktprävalenz. Also jetzt in diesem Moment ist in etwa 1% der Bevölkerung, also jeder Hundertste betroffen davon.
Ja, und dann gibt es ja aber noch jetzt mit der neuen Fassung Störungen, die jetzt auch mit dazugehören, ja, zu den Zwangsstörungen. Und da ist zum Beispiel die körperdysmorphe Störung. Mhm. Was ist denn das?
Eine körperdysmorphe Störung bedeutet, dass ich das Gefühl habe, mit meinem Körper ist etwas nicht in Ordnung. Mit meinem Körper, der so aussieht wie alle anderen Körper auch. Also er hat halt zwei Beine, hat eine Nase, die ist so mehr oder weniger schief, wie alle anderen Nasen auch mehr oder weniger schief sind. Sind zwei Ohren, zwei Augen dran und so weiter. Aber ich habe mich so reingeguckt in einen vermeintlichen Makel meines Körpers und den versuche ich jetzt, oder ich kann nicht mehr weggucken von diesem vermeintlichen Makel. Und immer wenn ich meinen Körper anschaue, fällt mir das auf. Und deshalb beschäftige ich mich ganz, ganz intensiv damit und versuche, das auch zu korrigieren. Zum Beispiel auch mit Operationen. Und da geht es nicht um die Brustverkleinerung, die ich machen möchte, weil ich wirklich gesundheitliche Probleme habe, sondern da geht es eben um eine Operation aufgrund dessen, dass ich der Meinung bin, mein Körper ist entstellt, der objektiv nicht entstellt ist.
Genau, das ist ganz wichtig. Ne? Häufig, also dass es so ist, dass objektiv das eigentlich kaum nachzuvollziehen ist, warum es da so eine Fokussierung gibt auf dieses Körperteil, auf diese Körperpartie.
Ja.
Und die Betroffenen teilweise aber auch wirklich bereit sind, körperverändernde Operationen und damit ja auch Gefahren in Kauf zu nehmen, um das eben loszuwerden.
Genau. Ja.
Okay. Es gibt gibt noch eine ganz neue Kategorie, ist der Eigengeruchswahn.
Ja.
Das ist was mir tatsächlich im klinischen Bereich noch nie begegnet ist.
Mir auch noch nie.
Und zwar ist das die anhaltende Beschäftigung mit der Überzeugung, dass man einen sehr unangenehmen oder anstößigen Körpergeruch ausströmt.
Mhm.
Und das kann jegliche Körperöffnung betreffen.
Mhm. Genau.
Ne, also sowohl im Gesichts- als auch im Intimbereich.
Ja.
Und das soll so in Verhaltensweisen münden, die versuchen partout das zu überdecken. Also so auch in besondere Reinlichkeit kann da vorkommen als Verhaltensweise oder eben überdeckende Gerüche aufzutragen, sehr intensiv. Da fallen mir schon so ein paar Patientinnenbeispiele ein.
Ja.
Aber da habe ich jetzt tatsächlich noch nie an Eigengeruchswahn gedacht, sondern eher an so eine vielleicht eher auch sozial ängstliche Komponente, die
auch
da reinsteckt. Und ich glaube, so hätte man das bisher auch eher diagnostiziert, ne? So als soziale Angst.
Ja, also diese Störung wundert mich auch wirklich sehr. Dieser Eigengeruchswahn, das ist mir nicht ganz klar, wo die herkommt. Letzten Endes ist ja die ICD-11 entstanden als Konsensurteil von Experten. Das heißt, es sind Meinungen von Behandlern, die da drinne sind. Und wie sich diese Meinung dort durchgesetzt hat, verstehe ich auch nicht gut, weil mir geht's genau wie dir. Ich habe ja nun auch viel mit Patienten zu tun, die Riechstörungen haben. Aber dass da jemand mit einem Eigengeruchswahn, dass ich da jemanden mal hätte diagnostizieren wollen, ist mir noch nicht so gegangen. Ich hätte es auch eher als eine soziale Unsicherheit und bisher klassifiziert. Und ich glaube, da ist es auch eigentlich ganz gut aufgehoben.
Ich habe gestern mich noch mal so ein ganz kleines bisschen belesen und habe gelesen, dass das ein Phänomen ist, was vor allem so aus dem japanischen Kulturkreis sehr bekannt oder da bekannter ist als jetzt bei uns.
Ja.
Und meine Vermutung ist, dass das reingekommen ist, weil das ICD-11 ist ja auch eine wichtige Grundlage, um beispielsweise dann zu den bestimmten Diagnosekategorien forschen zu können, dass das ein Grund ist.
Das mag durchaus sein. Ne? Das mag auch sein, dass das eine Störung ist, die in einem anderen Kulturraum einfach wirklich prävalent ist. Also genauso wie es im asiatischen Kulturraum auch prävalent ist, eine weiße Haut haben zu wollen. Das ist ja was, darunter leiden wir relativ wenig, unter dem Wunsch eine weiße Haut haben zu wollen. Schon deshalb, weil die allermeisten Leute bei uns eben noch eine weiße Haut haben oder auch dieses sich Sommersprossen wegmachen wollen oder sowas. Das ist bei uns gar nicht so was ganz Prävalentes, aber scheint kulturell verschieden zu sein. Vielleicht ist das eine gute Erklärung.
Ja.
Okay, das war der Eigengeruchswahn. Den gibt es also auch bei den Zwangs- und Verwandtenstörungen. Und jetzt, tata, der Faktencheck kommt, die Hypochondrie. Tatsächlich. Die Hypochondrie gehört also zu den zwanghaften Störungen. Kannst du was zur Hypochondrie sagen?
Ja, die Hypochondrie beinhaltet also, dass ich mir ständig Sorgen mache, Angst davor habe, eine ganz bestimmte Erkrankung zu haben. Und diese Sorge und diese Angst besteht auch weiter, wenn ich Diagnostik machen lasse und da gibt es keine positiven Ergebnisse. Also die besagen eigentlich, nee, diese Erkrankung besteht nicht, aber trotzdem besteht diese Angst oder diese Sorge weiter. Und eben eine intensive Beschäftigung dann häufig damit, eine erhöhte Aufmerksamkeit für mögliche Symptome, die jetzt anzeigen könnten, dass ich so eine Erkrankung habe, häufig im häufiges Aufsuchen von Ärzten und medizinischen Untersuchungen. Wären so die typischen Verhaltensweisen, die mir dazu einfallen.
Das lässt sich ja auch ganz schwer absichern. Ne? Wer soll einem die Sicherheit geben, dass man hundertprozentig gesund ist? Weil irgendwas kann ja immer sein. Der Krebs ist so klein, der ist noch nicht entdeckt. Oder das Aneurysma ist vielleicht einfach noch nicht geplatzt oder was auch immer.
Ja.
Das kann also immer bloß so eine ganz kurzfristige Sicherheit geben.
Ja.
Aber warum ist eine Hypochondrie jetzt eigentlich, ist ja eigentlich eine große Sorge, die da dahinter steckt, ne? So eine Angst, eine Befürchtung. Warum ist es eine Zwangsstörung?
Das ist auch was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wie das jetzt da reingekommen ist. Es gibt bestimmt gute Gründe dafür. Bisher war das eher im Kapitel für neurotische Störungen, Angststörungen und somatoforme Störungen verortet. Also somatoforme Störungen sind ja so psychische Störungen mit einem starken körperlichen Bezug.
Mhm.
Und meinem Empfinden nach passt es da auch eigentlich
ganz gut rein, oder? Da war es eigentlich ganz gut aufgehoben, fand ich.
Da war es eigentlich ganz gut aufgehoben. Ja, aber man hat es jetzt verändert. Ja.
Wahrscheinlich wegen dieser zwanghaften Beschäftigung mit der eigenen Gesundheit.
Genau, ne? Das könnte irgendwie dafür sprechen.
Ja.
Hier steht jetzt auch, ne, in den Kriterien wiederholte und exzessive gesundheitsbezogene Verhaltensweisen. Ne? Also das ist so dieses ständige Überprüfen des Körpers, Zeitaufwand für die Suche nach Informationen für die befürchtete Erkrankung, also so Arztbesuche, Vermeidungsverhalten in Bezug auf die Gesundheit kann auch eine Rolle spielen. Man kann es bei den Zwängen verorten. Mhm. Ich finde, man kann es genauso gut bei den Ängsten und Somatoformstörungen verorten.
Ja, ja.
Jetzt ist es halt bei den Zwangsstörungen.
Jetzt ist es bei den Zwangsstörungen, ja.
Also das klingt ja erstmal vielleicht auch ein bisschen amüsant. Ne? Mhm. Einem fallen ja vielleicht auch Bekannte oder Verwandte ein, bei denen man weiß, die haben so erhöhte Ängste dahingehend. Und das ist dann manchmal ein bisschen witzig. Und dann sagt man, ach du, mit deiner Hypochondrie. Aber das kann schon massive Einschränkungen auch bedeuten. Ne? Ich habe schon auch Patienten gehabt, die quasi wöchentlich beim Arzt aufgeschlagen sind. Ne? Und die wirklich bei den kleinsten Hinweisen dann gleich in ganz tiefe, depressive und sorgenvolle Löcher gefallen sind. Ja, also massive Auswirkungen auf die Lebensqualität und Lebensführung.
Ja.
Okay. Wir haben noch das pathologische Horten.
Das pathologische Horten, das ist ja auch neu drin. Das gab es noch nicht in der ICD-10. Das ist quasi das Messi-Syndrom, was damit beschrieben ist. Das heißt, ich sammle Dinge an und kann mich von denen nicht trennen. Das passt in die Zwangsstörungen wirklich schön rein, finde ich. Zwanghaftes Ansammeln von Dingen. Und vor allem eben diese völlige Unmöglichkeit, sich von den Magazinen von 1997 dann auch wieder zu trennen. Und dann hat man den Überblick verloren. Dann gibt es noch einen Gang im Haus, der einigermaßen frei ist. Da kann ich mich lang bewegen. Das Bett ist vollgestellt, die Küche ist vollgestellt. Überall sieht es dann auch einfach aus, weil natürlich auch keine Ordnung und kein Überblick dann mehr da sein kann. Ja.
Ja. Sehr eindrücklich, wenn man das mal selber gesehen hat.
Absolut, absolut. Ja, manchmal sieht man es auch, wenn man so durch die Gegend fährt, dann sieht man auch manchmal so Häuser, wo auch der Garten so unglaublich verrümpelt ist, ja, wo man schon so von außen den Eindruck kriegt, ja, da könnte jemand drinne wohnen, der pathologisch hortet.
Ja.
Und zwar nicht unbedingt Sachen, die wirklich für irgendjemanden von einem wert sind.
Ja.
Für die Person selber auch nicht unbedingt, aber sie kann sich halt einfach nicht trennen.
Ja, ja, das können auch irgendwelche Flyer sein, die da mal im Briefkasten gelegen haben, die eigentlich überhaupt nicht so wirklich eine Bedeutung haben, auch keinen direkten Nutzen für die Person, aber es fällt halt schwer, sich dann davon zu trennen.
Massiv schwer, ne? Also, und da fehlt auch eine Strukturierungshilfe. Häufig sind es ja dann doch eher alleinstehende Personen. Zum einen, weil es keiner aushält mit diesen Leuten. Zum anderen, weil das dann eben anfängt, so überhand zu nehmen, wenn der Lebenspartner nicht mehr da ist, der vorher das Leben strukturiert hat.
Ja. Okay, und dann gibt es zu guter Letzt noch die sogenannten körperbezogenen repetitiven Verhaltensstörungen. Und da würde ich vor allem Trichotillomanie und Dermatillomanie
Sehr schöne Wörter.
Genau.
Das eine mögen ist, die Studenten auch immer nicht in der Prüfung. Ja, dann versuchen sie es auszusprechen. Trichotillomanie, genau.
Ja. Und das, die Trichotillomanie ist quasi das zwanghafte Haare rausreißen. Mhm. Und die Dermatillomanie ist das Knibbeln an der Haut. Also das kann von so Knibbeln bis hin zu wirklich Reißen ganzer Hautpartien, also es sieht in sehr ausgeprägten Formen sehr schmerzhaft aus. Also ich habe tatsächlich mal jemanden gesehen, da hatte der ganze Daumen dann keine Haut mehr.
Mhm.
Ne? Also das,
aus welchem Grund hat denn das derjenige gemacht?
Das war vor allem erstmal an der Oberfläche Spannungsreduktion.
Ja.
Tatsächlich.
Ich hatte mal eine Patientin, die hat was Ähnliches gemacht. Die hat sich an den Fingernägeln auf eine ganz schmerzhafte Art und Weise manipuliert. Und das war auch, also Spannungsreduktion, das war aber auch eine Selbstbestrafung an der Stelle. Ne?
Das ist so das andere, was häufig mitschwingt.
Ja, die ist dann mit ihren Schuldgefühlen so umgegangen, weil sie eben gedacht hat, ich habe hier etwas falsch gemacht. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, muss ich mich bestrafen. Und ich bin nur dann, kann ich überhaupt schlafen, wenn ich diese Strafe mir zugefügt habe.
Ja. so wissenschaftlich, was sagt man so, die Erklärung ist evolutionär, das ist so ein ausuferndes Hygieneverhalten.
Hm.
Aber genau, auf der einen Seite ist es häufig, wird es häufig zur Reduktion von körperlicher Anspannung, von Unruhe genutzt. Oder es kann eben so eine Autoaggression sein, gegen sich selbst gerichtetes Bestrafungsverhalten.
Ja.
Und dann ist es häufig, machen das die Leute in so einem Trance-ähnlichen Zustand.
Ne? Die merken gar nicht so richtig, was sie da tun.
Die merken das gar nicht so richtig.
Genau.
Genau. Und also es wäre ja auch, ne, also wenn ich mir jetzt den Patienten von damals vor Augen führe, wo der Daumen quasi abgeschält war, muss man echt sagen. Also es muss ja wahnsinnig schmerzhaft sein, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es nicht in einem Trance-ähnlichen Zustand gezeigt wurde, das Verhalten, wo quasi die Schmerzwahrnehmung auch irgendwie reduziert gewesen ist.
Ja. Noch eine Trichotillomanie, ganz ähnlich. Also dieses Haare ausreißen, hatte ich auch mal eine Patientin gehabt, die hat sich eben wirklich die Kopfhaare ausgerissen. Das war entstellend gewesen.
Ja, ja, genau.
Das sieht, also da geht es ja nicht darum, dass man mal hier und da mal ein Herrchen ausreißt, sondern die hat sich eine Glatze quasi gerissen und fand das auch selber nicht schön, wäre da auch gerne davon weggekommen, aber hat es nicht, ja, konnte nicht damit aufhören. Und das auch, ne, in Spannungszuständen. Also wenn es häusliche Konflikte gab, hat sie das gemacht und brauchte dann auch eine Perücke.
Ja.
Fabian, wir haben heute wirklich viel besprochen. Und wir wissen jetzt, was alles so dazugehört zu Zwangsstörungen. Ich glaube, das ist ein Thema, das ist auch so faszinierend und schön. Sollten wir nochmal eine Folge weitermachen, oder?
Da warten jetzt schöne Folgen auf uns.
Ich finde auch. Und auf alle anderen, die hier noch weiter uns die Ehre erweisen, dahin zuzuhören.
Bis dahin.
Tschüss.
Das war Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.